Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Ich schnappe mir mal meine Bibel und ich lese was. Heute geht es nämlich um die Kreuzigung und vier Wunder, die während der Kreuzigung passiert sind. Übersieht man vielleicht, aber die sprechen zu uns, haben eine Botschaft für uns heute. Okay. Uns interessieren heute die Verse aus Matthäus Kapitel 27, 45 bis 54. Ich lese die jetzt nicht alle, sondern ich lese nur ein paar. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land zur neunten Stunde. Um was geht's hier? Was ist passiert? Jesus wurde geschnappt. Er wurde in einem Blitzverfahren verurteilt. Und jetzt hängt er seit dem frühen Morgen am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, hängt am Kreuz. Ihr seht es hinter mir eingeblendet. Allerdings ist dieses Kreuz schon leer. Das ist nach der Auferstehung. Aber die Stimmung ist so, wie ich sie jetzt im Moment brauche. Okay? Ich schalte nachher um auf ein noch schöneres Bild. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier. Und jetzt passiert's. Von der sechsten Stunde an, das ist unser 12 Uhr mittags, High Noon, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 3 Uhr am Nachmittag. Eine Finsternis kam übers Land. Und es ist noch was passiert. Nachdem Jesus dann gestorben ist, ist der Vorhang des Tempels in zwei Teile zerrissen. Einen linken und einen rechten. Und man konnte hineinschauen ins Allerheiligste. Das dritte Wunder, das passiert ist, ist ein Erdbeben, das stattgefunden hat, als Jesus gestorben ist. Stell dir vor, plötzlich beginnt die Erde zu grollen, die Felsen zu rumpeln, Felsen zerreißen und in dem Moment schreit Jesus laut und sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist und dann nochmal, es ist vollbracht. Und dann übergibt er den Geist und in dem Moment geht's los und die Erde fängt an zu beben. Also wir haben es mit einer Finsternis zu tun. Und jetzt in der Dunkelheit, mitten am Tag, ja, um 12 Uhr mittags geht das Licht aus. Was das alles bedeutet, sage ich jetzt gleich. Und dann reißt der Vorhang im Tempel entzwei und dann bebt jetzt auch noch die Erde. Na, dass die Backen schlackern. Und dann passiert noch etwas. Die Felsen zerrissen und die Erde bebte und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Überleg dir mal, Jesus ist nicht allein auferstanden von den Toten, sondern er hat eine ganze Gruppe mitgenommen. Hm. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Na, und der Hauptmann, der sah das, was da alles passiert. Und die Soldaten, die auch Jesus bewacht haben, die sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Uns wäre es wahrscheinlich auch so gegangen. Uns wäre der Schreck in die Glieder gefahren, wenn man sich anschaut, was da alles passiert ist. Jetzt lass mich auf diese Dinge eingehen. Was sagen diese Dinge zu uns? Die Finsternis, der zerrissene Vorhang, das Erdbeben und die Auferstehung von vielen. Was sagt das zu uns? Interessiert es irgendjemanden? Okay, gut. Also, zunächst einmal, lass mich Folgendes sagen. Wir fangen mit der Finsternis natürlich an. Die Finsternis, die wir in Vers 45 sehen, Matthäus 27, 45, die spricht von Gericht und von Gott Ferne. Als seinerzeit Gott die Welt geschaffen hat, 1. Mose Kapitel 1, in Vers 4, hat er Licht in Existenz gesprochen, in den Versen vorher. Und jetzt gab es Licht und Finsternis. Und da heißt in Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war. Und wenn das Licht gut ist, dann ist die Finsternis automatisch das Gegenteil. Na, nicht so gut. Und es stimmt. Na, im Dunkeln fährst du sofort alle anderen Sinne aus und versuchst, sich zu orientieren. Leute haben Angst im Dunkeln, nicht in der Helligkeit. Es sei denn natürlich, da steht was Bedrohliches vor ihnen. Aber in der Dunkelheit, da werden die Geräusche lauter, da hörst du genauer hin. Denn du siehst nichts, du kannst dich nicht orientieren. In der Bibel steht Dunkelheit für Gottes Ferne. Und als Jesus sich seinerzeit, als Jesus am Kreuz hing und Gott sich seinerzeit abgewendet hat, stell dir vor, die Sonne ist ein Auge und das Auge macht sich jetzt zu, das Auge Gottes, es geht zu. Die Sonne verfinstert sich und es ist dunkel. Gott wendet sich ab von der Szene am Kreuz. Licht steht für die Gegenwart Gottes. In Josua zum Beispiel, in Josua, Kapitel 10, denke ich, ist es. Da ist es so, dass die Kanaaniter Israel überfallen. Die haben gerade Jericho eingenommen und jetzt sind sie im Land. Sie haben einen Bund gemacht mit den Gibeonitern, die Israeliten, beziehungsweise die Gibeoniter mit den Israeliten, aber das ist jetzt egal. Und alle anderen, die sehen, oh, Israel ist im Land und die verbünden sich hier mit Leuten aus Kanaan. Wir greifen die an. Dann haben sie die angegriffen. Und zwar eine ganze Reihe von Armeen, 5 oder 6 Armeen haben Israel angegriffen. Und es heißt, Gott hat für sie gekämpft. Er hat ihnen Weisheit gegeben, wie sie es machen sollen, erstens. Aber dann hat Gott auch noch Hagelsteine fallen lassen. Das ist eine Sache. Und es kamen mehr durch den Hagel um, als durch die Israeliten. Und dann ist noch was passiert. Plötzlich fährt der Geist Gottes in Josua und er sagt, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Und dann sind Sonne und Mond nicht untergegangen, sondern die Sonne hat geschienen und zwar 24 Stunden lang, einen ganzen Tag. Warum haben sie das gemacht? Damit die weiter kämpfen konnten und ihre Feinde besiegen konnten. Gott gibt dir Licht, um deine Feinde zu besiegen. Hast du das gehört? Und notfalls hält er die Sonne an und den Mond, damit auch du genug Licht hast. Denn er weiß, in der Dunkelheit, da stolperst du nur über deine eigenen Schnürsenkel. Deswegen gibt er dir Licht. Also Gott gibt dir Licht für deine Kämpfe. Sag mal, preis dem Herrn. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Andere Begebenheit. Als Israel aus Ägypten herauszog, zum Roten Meer kam, da standen sie dann vor dem Wasser und haben sich gedacht, was nun? Vor allem, weil sie sich umgedreht haben und gesehen haben, dass die ägyptische Armee hinter ihnen her ist. Und sie sind nicht kriegserfahrene Sklaven, ehemalige Sklaven mittlerweile, aber das mächtigste Militär seiner Tage ist jetzt hinter ihnen her. Und sie schreien. Und Mose ruft, Herr, hilf! Und Gott sagt, ist okay, was schreist du so? Streck deinen Stab übers Meer aus und dann teilt er sich und es ist passiert. Und dann ist noch was passiert. Müsst ihr mal nachlesen. 2. Mose Kapitel 14. Was passiert ist, ist folgendes. Der Engel, der vor dem Volk war, in der Wolkensäule und in der Feuersäule, der hat sich aufgemacht und ist hinter Israel getreten. Und dann war es schon Nacht. Und auf der einen Seite, auf der Seite Israels, war Licht, hat diese Feuersäule geleuchtet. Und auf der anderen Seite, der ägyptischen Seite, war Dunkelheit. Sodass sie desorientiert waren und die beiden sich nicht getroffen haben. Licht beim Volk Gottes, Finsternis bei den Feinden Gottes. Und so konnten die nicht zusammenkommen, so konnten die Ägypter, die Israeliten nie angreifen. Sind mir die liebsten Feinde, die mich nicht angreifen können. Und warum? Weil Gott ihnen Finsternis geschickt hat. Möge Gott unseren Feinden Finsternis schicken. Dass sie uns nicht angreifen können. Amen. Dass sie warten müssen auf bessere Zeiten. Da können sie lang warten. Und die haben dann sich durchs Rote Meer aufgemacht, die Israeliten sind abgedüst. Und als dann der Engel sich wieder erhoben hat und wieder weggegangen ist, haben sie gesehen, oh, da ist eine Schlucht zwischen den Wassern und die Israeliten, die sind da gerade unterwegs. Dann sind die auch reingaloppiert mit den Streitwagen und so weiter. Aber dann hat der letzte israelitische Nachzügler seine Ferse aus dem Uferschlamm gezogen und ist ans feste Land gegangen. Und dann ist das Wasser wieder zusammengeschlagen, und zwar über den Feinden Gottes. Sind wir auch die liebsten Feinde, die weggeschwemmt werden. Amen. So, Licht ist was Gutes. Und wenn wir jetzt halt so sehen, dass sich am Kreuz dort ein Finsternis breit macht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass hier Gott sich abgewendet hat. Jetzt pass auf. Gott wendet sich ab. Ist es noch was passiert? Warum hat er sich abgewendet? Da hängt doch sein Sohn am Kreuz. Ja, er hat sich von seinem Sohn abgewendet. Denn am Kreuz ist was Wichtiges passiert. Jesus hat die ganze Dunkelheit der Sünde und den Fluch auf der Welt, alle diese Dinge, hat er auf sich genommen. Hat er in sich aufgenommen. Schau, Jesus hing am Kreuz und hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, in dem Jesus die Sündennatur der Menschen angezogen hat. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, steht einer der wichtigsten Verse im ganzen Neuen Testament. Da heißt, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. So, Jesus hat unsere Dunkelheit, deine und meine Finsternis auf sich genommen, damit wir sein Licht bekommen. Ist das ein guter Handel? Ist das ein guter Tausch? Das ist ein super guter Tausch. Mich dürstet, hat er dann gesagt. Und dann ist jemand gekommen und hat ihn mit Essig getränkt. Dieser Essig ist ein Symbol für die Sünde, für die Sündennatur des Menschen. Und die hat Jesus getrunken, die hat er in sich aufgenommen. Wenn du schon mal einen Schluck Essig getrunken hast, dann weißt du, das ist unangenehm. Das willst du eigentlich nicht. Wach. Nein, das ist nix. Symbolisiert die Sündennatur des Menschen. Jesus hatte ihn in sich aufgenommen, wurde mit der Eins, genauso wie er mit dem Essig eins geworden ist, als er den dann so verarbeitet hat, verstoffwechselt und verdaut hat. Versteht ihr das Gleichnis? Ganz wichtig. So, unsere Dunkelheit lag auf Jesus, was bedeutet, dein Schicksal ist das Licht des Herrn. Halleluja. Das finde ich gut. Also die Finsternis hat er auf sich genommen für uns. Und dann ist noch was passiert. Jesus ist ja dann gestorben. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann hat er nochmal gerufen. Es ist vollbracht. Das ist im Griechischen ein Wort. Tetelestai. Das ist ein Triumphruf. Das ist Sieg oder ich habe gewonnen oder ich bin durchs Ziel. Das bedeutet es. Es ist vollbracht. Ein Siegesschrei. Und dann übergibt er den Geist und ist tot. Und in dem Moment passiert im Tempel etwas. Und jetzt schalten wir mal ganz kurz um. Aber ein noch schöneres Bild. Ich habe es ja gesagt. Wir gehen jetzt mal in den Tempel hinein. Allerdings nur in den Vorhofe, gehen nicht hinein ins Allerheiligste oder so. Wir sind jetzt also im Tempel. Wenn wir da jetzt weitergehen würden, ins Heiligtum hinein, dann würden wir in einem nicht allzu großen Raum stehen, in dem ein goldener Leuchter drin steht. Der steht für Licht, der gibt Licht und Weisung. Also es ist ein Symbol für Weisung, für das Licht Gottes, für Bibellehre und so weiter und für die christliche Gemeinde im Neuen Testament. Dann steht der Schaubrottisch drinnen. Schaubrot ist das Brot, das die Israeliten den Leviten gebracht haben. Das sind unsere Opfergaben. Gebt euren ganzen Zehnten, heißt es in Maleachi Kapitel 3, Vers 10, damit Brot in meinem Haus ist. Damit ist dieses Schaubrot gemeint. Also das sind 12 Leiber gewesen, die das Volk Israel symbolisiert haben. Dann war der Räucheraltar da. Das steht symbolisch für Gebet. Aber dann, wenn du mal den Blick wegwendest von diesen Teilen, dann blickst du auf den Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt. Und dieser Vorhang, der ist rot und blau. Rot symbolisiert die Erde, die rotbraune Erde. Und Adam, Edom bedeutet rot. Und blau, blau ist die Farbe des Himmels. Hier treffen sich Himmel und Erde. Und es sind Cherubim drauf gestickt, die nämlich die Eindringlinge fernhalten. Du kannst nicht einfach so, weil du willst, durch diesen Vorhang durchgehen und ins Heiligtum, ins Allerheiligste hineingehen. Da durfte nur einmal im Jahr der Priester hinein, ins Allerheiligste. Sonst keiner. Und was stand im Allerheiligsten? Da stand die Bundeslade Gottes. Oben auf der Bundeslade war ein Deckel und dieser Deckel war eigentlich eine Wanne. Und da waren zwei goldene Cheruben, die auf die Wanne geblickt haben mit ihren Augen und deren Flügel sich berührt haben. Und wenn du dir das mal vorstellst, dann formen die eine Tür. Und jetzt muss man wissen, dass der Priester hineingegangen ist in dieses Heiligtum, einmal im Jahr, am Versöhnungstag, und hat Blut, das Blut des Bundes, das Blut des Opfertiers, auf diesen Deckel der Bundeslade draufgetan, auf den sogenannten Sühnedeckel. Diese Cheruben, die schauen dann aufs Blut. Und ihre Flügel formen eine Tür. Der Zugang zu Gott ist offen. Und über dieser Bundeslade, zwischen diesen beiden Flügeltüren da sozusagen, hat Gott im Alten Testament zum Priester gesprochen. Oder es auch zu Samuel, zu anderen Zeiten und so. Das war der Ort der Begegnung. Aber da konntest du nicht einfach rein, sondern da war dieser Vorhang. Schau, dieser Vorhang, der begegnet uns in einer anderen Form das erste Mal, als Gott Adam aus Eden rausgeworfen hat. Er hat ja Eden dann bewachen lassen. Von wem? Von Cheruben. Damit der Mensch nicht mehr hineingehen kann nach Eden und dort Gemeinschaft mit Gott haben kann, vom Baum des Lebens essen kann, der konnte dort nicht hinein. Und genauso wenig konnten die ins Allerheiligste hineingehen. Das war der Ort, an dem Gott gesprochen hat, an dem du Gott begegnet bist. Da war eine Trennung. Der Mensch konnte in seinem sündhaften Zustand nicht hineingehen in dieses Allerheiligste. Und jetzt zerreißt Gott diesen Vorhang von oben an bis unten. Dieser Vorhang, der war viele Zentimeter, ich denke 10 Zentimeter oder so dick wenigstens. Der war viele Meter hoch und viele Meter breit. Und plötzlich zerreißt er, und zwar von oben nach unten bedeutet, Gott hat ihn auseinandergenommen. Und dann geht er auf. Und damals stand keine Bundeslade mehr dort, sondern nur noch ein Stein. Aber immerhin, ich meine, man kann jetzt hineinschauen ins Allerheiligste. Und es deutet Folgendes an, dass Gott jetzt nicht mehr im Allerheiligsten ist, wo ihn niemand erreichen kann, sondern jetzt geht er hinaus in die Welt. Zugang zu Gott. Der Vorhang ist weg, du hast jetzt Zugang zu Gott, das spricht es. Der Geist Gottes, der ist jetzt unterwegs in der ganzen weiten Welt und jetzt musst du nicht mehr nach Jerusalem, um dort zu beten im Tempel, sondern du kannst jetzt überall auf der Welt Gott anbeten und er ist da und er hört dich. Er wohnt nicht mehr im Tempel in Jerusalem, sondern er wohnt jetzt in denjenigen, die ihn angenommen haben. In ihren Herzen, schau. Nämlich ist dein Leib heute ein Vorhang zwischen dieser Welt und deinem Geist. Und eines Tages wird dieser Vorhang mal auseinandergenommen, beziehungsweise er wird sterben und dann wird dein Geist zum Herrn gehen und dann wird er dort richtig leuchten, wie die Sonne, sagt die Bibel. Wenn du dann wiederkommst, dann siehst du noch besser aus als jetzt in deinem Auferstehungsleib. Aber so weit sind wir noch nicht, okay? Wir haben jetzt besprochen, was dieser Vorhang da symbolisiert. Zugang zu Gott. Durch die Kreuzigung und durch den Tod Christi hast du jetzt Zugang zu Gott, ungehinderten Zugang zu Gott. Schau, im Tempel im Himmel ist es nämlich so, dass keine goldenen Cheruben auf der Bundeslade stehen und auf diese Wanne blicken, auf dieses Bassin auf der Bundeslade, sondern da stehen echte Cheruben. Und das Blut des Bundes, das auf der Bundeslade im Himmel ist, ist auch nicht das Blut eines Opfertieres, sondern das Blut Jesu Christi von Nazareth. Und die Cheruben, die blicken auf dieses Blut und jeder, der durch diese Tür geht, der sozusagen durch dieses Blut hindurch wartet, kann hineingehen in die Gegenwart Gottes. So, wenn du gewaschen bist im Blut Christi, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du einen direkten Zugang zu Gott, einen direkten Zugang. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, du hast einen direkten Zugang. Weißt du, die Bibel sagt, du bist versetzt mit Christus an himmlische Orte. Du sitzt mit ihm auf seinem Thron. Aber gut, jetzt lassen wir noch zu dem Erdbeben gehen. Oh Mann, das Erdbeben. Also Jesus stirbt und in dem Moment wackelt die Erde, es rummelt und rumort. Der Himmel verdustet sich schon, ja, der ist schon seit Stunden dunkel. Also der Himmel rebelliert gegen dieses Schauspiel. Und jetzt hier unten auf der Erde rebelliert die Welt und fängt an zu toben. Himmel und Erde sind in Aufruhr, könnt ihr das sehen? Du sagst, Pastor, das klingt ja alles wie ein Schauspiel. Und du hast sogar recht. In Johannes Kapitel 1, Vers 14, da heißt's, und das Wort wurde Fleisch. Und das Wort ist Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Das Wort sahen ist das Wort Theaomai. Davon bekommen wir unser Wort Theater. Also das Leben Jesu ist tatsächlich in einer gewissen Weise wie ein Schauspiel. Das ist zwar alles historisch wirklich passiert, aber es hat auch noch eine tiefere Bedeutung alles. Ja, das ist das Geheimnisvolle an Jesus. Und im Lukas-Evangelium, irgendwo, Kapitel 23, denke ich, ist es, da steht sogar, dass die Leute zusammengekommen sind zur Kreuzigung, um dieses Schauspiel anzuschauen. Und das Wort Schauspiel ist das Wort Theoria. Die haben also sich ins Theater von Golgatha begeben sozusagen, um das Schauspiel der Kreuzigung Christi anzuschauen. Es ist wie ein Theater und es spricht zu uns. Es gibt da viele, viele Dinge, die zu uns sprechen. Viel mehr, als was ich heute Abend sagen kann. Ich kann nur das Nötigste sagen. Aber jetzt pass auf. So, die Erde bebt also. Was sagt uns dieses Erdbeben? Zunächst einmal ist laut Matthäus Kapitel 24, Vers 7 ein Erdbeben nichts weiter als eine weitere Plage der Endzeit. Ihr wisst schon, Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Diese Dinge. Aber nicht jedes Erdbeben in der Bibel ist schlecht. Es gibt sogar richtig gute Erdbeben in der Bibel. Zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 16. Da sitzt Paulus mit Silas im Gefängnis. Sie sind verprügelt worden, weil sie eine junge Frau geheilt haben in der Kraft Gottes. Und jetzt sitzen sie im Gefängnis und sie sind geprügelt worden. Sie sitzen im innersten Gefängnis. Es ist stockdunkle Nacht, Finsternis wieder. Es ist Mitternacht und um Mitternacht fangen die an zu singen und Lobpreis zu machen. Was mir zeigt, dass vielleicht Finsternis um sie herum war, aber in ihrem Herzen war keine Finsternis, in ihrem Herzen war Licht. Sie haben nämlich Lobpreis gemacht. Und die Gefangenen hörten ihnen zu und dann ist auch ein Erdbeben gekommen. Ein starkes Erdbeben hat das Gefängnis erschüttert und die Ketten aller sind abgefallen. Und die Gefängnistüren sind aufgegangen. Das war ein gutes Erdbeben. Amen. War ein gutes Erdbeben. Und der Kerkermeister, der sieht das, der will sich ins Schwert stürzen, weil er denkt, die sind alle getürmt. Und Paulus sagt, tu dir nichts, wir sind alle hier. Dann kommt er und fällt vor Paulus nieder und sagt, ihr Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaub an Jesus, lass dir deine Sünden vergeben und lass dich taufen. Und das macht der Mann. Und ich sag dir mal, der war nicht der Einzige, der in dieser Nacht getauft wurde. Ich bin mir sicher, dass das ganze Gefängnis getauft wurde und dass die Gemeinde in Philippi im Gefängnis begonnen hat nach einem Erdbeben. Also, jetzt pass auf, was sagt uns das? Nicht alle Erschütterungen, die die Gesellschaft heimsuchen, die dein Leben heimsuchen, sind schlecht. Manchmal kommen Erschütterungen, weil du dich so festgefahren hast in schwachsinnigen Regeln oder in falschen Denkmustern, dass dir nichts mehr helfen kann als eine große Erschütterung. Denn schau, in Krisenzeiten fällt der ganze Blödsinn ab und der Mensch konzentriert sich wieder aufs Wesentliche. Glaubst du das? Natürlich. Plötzlich hast du keine Zeit mehr, dir um dies, das und jenes Gedanken zu machen. Sondern plötzlich geht es wieder ums Überleben. Nicht alle Erschütterungen sind schlecht. Wenn also eine Erschütterung kommen sollte, auch in unserem Land, schon wieder, dann muss es nicht unbedingt schlecht sein fürs Reich Gottes. Es wird schwierig sein für die Leute, natürlich. Wenn ein Erdbeben kommt und ein Haus einen Knacks hat, dann ist es nicht witzig. Wenn eine Hungersnot kommt, dann teilst du dir dein Essen ein. Dann schmeißt du nicht mehr so viel weg. Oder wenn ein Blackout kommt, ja, dann musst du vielleicht ganz besonders viel essen, weil sonst alles, was in der Kühltruhe ist, kaputt geht. Ich habe es erlebt, dass Leute in Krisenzeiten, Leute, die mentale Probleme hatten, dass die in Krisenzeiten, als es wirklich darauf ankam, plötzlich vollkommen nüchtern, vollkommen normal waren und Stützen ihrer Gemeinschaft gewesen sind. Manchmal sind Erschütterungen nicht so schlecht. Und es ist auch nicht schlecht, was jetzt hier bei der Kreuzigung passiert. Die Erde bebt also und das Wort Gottes sagt, dass die Felsen zerbrachen und dass die Gräber sich geöffnet haben. Es war ja keiner da, der diese ganzen Gräber aufmacht. So hat Gott also ein Erdbeben geschickt, das die Gräber öffnet. Ja, die Felsen spaltet, damit dann die Auferstandenen ohne Schwierigkeiten da rauskommen können. Was passiert ist, ist nämlich, dass nach seiner Auferstehung, am Ostersonntag dann sozusagen, nicht nur er auferstanden ist, sondern viele andere zusammen mit ihm. Das ist der Hammer. Er steht wirklich da. Und so ist es manchmal so, dass Erdbeben oder dass Erschütterungen Leute freisetzen. Du bist vielleicht so gefangen, dass es schon richtig wie ein Tod ist. Und plötzlich zerstört Gott dein Gefängnis, deine Gruft und lässt sich wieder frei und du kannst wieder hüpfen und springen. Und ich kann mir das schon vorstellen. Am Anfang seines irdischen Lebens haben ihn Hanna und Simeon, die beiden alten Leute aus dem Tempel, umsorgt und über ihn geweissagt und über ihn gepredigt. Erinnert ihr euch? In Lukas Kapitel 2. Und ich sagte mal, die sind in der Zwischenzeit gestorben, aber jetzt, nachdem er auferstanden ist, läuft plötzlich Hanna aus ihrem Grab heraus, in den Tempel hinein. Diesmal sieht sie allerdings nicht mehr aus wie eine 80-Jährige, sondern wieder wie eine junge Frau. Und sie geht zu den betenden Frauen im Tempel und sagt, na, kennt ihr mich noch? Ja, du siehst aus irgendwie wie die Hanna, du erinnerst mich an die Hanna. Ja, ich bin's tatsächlich. Der Christus ist auferstanden. Und genauso Simeon, ja. Simeon geht durch Jerusalem, geht auch in den Tempel hinein, wo die Leute ihn kennen. Und er sagt, ich bin wieder da. Ja. Und sie sagen, ja, Simeon, was ist mit dir passiert? Ja, am Ende seines Lebens begegnen diese Leute Jesus noch einmal und er nimmt sie diesmal mit in den Himmel. Erst sind sie zu ihm gekommen und jetzt kommen sie nochmal zu ihm, um dann mit ihm in den Himmel zu gehen. Ist das wunderbar oder was? Ich finde es super. Stell dir mal vor, König David läuft durch die Stadt Jerusalem und sagt, na, es hat sich ganz schön verändert seit meiner Zeit. Ja, und er sieht eine Statue von sich, gibt es übrigens wirklich in Jerusalem, eine Statue von David und sagt, er ist aber nicht ganz genau mich getroffen, ja. Und so. Also gar nicht schlecht. So, wir können also sagen, zusammen mit Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Ja? Hölle, wo ist dein Stachel? Du hast verloren. Die Sache ist nämlich die, schau. Wenn Jesus als Einzelner von den Toten auferweckt, dann ist es singulär, das ist was Besonderes. Und vielleicht haben sich das ja manche einfach nur eingeredet und dann aufgeschrieben. Aber wenn er nicht allein aufersteht, sondern eine ganze Gruppe mit, eine ganze Gruppe von Freunden und so weiter mit aufersteht und die dann auch noch in der heiligen Stadt umhergehen und gesehen werden, tja, dann steht ein für alle Mal fest, dass der nicht nur der Herr über Leben ist, sondern auch der Herr über den Tod ist und dass er wirklich nicht nur sich selber auferwecken kann, sondern dass er tatsächlich wirklich Tote auferwecken kann, wiederherstellen kann und wieder lebendig machen kann, was dir Hoffnung geben sollte. Wenn du empfindest, dein Leben ist kaputt, zerstört und gestorben, Jesus hat Auferstehungskraft. Und wenn du dich ihm anschließt und sagst, Herr, ich bin offen für deine Auferstehungskraft. Leg los, Herr. Du hast es damals getan. Du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dann wird er auch seine Kräfte für dich spielen lassen. Und überleg dir das mal. Du wirst immer älter. Irgendwann haben deine Probleme alle ein Ende. Und du gehst zum Herrn und irgendwann wirst du von den Toten auferstehen. Und dann ist alles, alles anders. Also alle Probleme, die hier unten auf der Erde dich jemals plagen, werden eines Tages Geschichte sein. Das ist gute Nachricht für manche von uns. Ja. Aber die sind dann auf der Erde umhergegangen. Und ich sag mal, das gilt für uns, dass Jesus auch dir, der du tot bist, vielleicht in deinen Sünden und Übertretungen, dass er dir neues Leben gibt. Und dass er dich von den Toten auferweckt. Und dass er dir einen neuen Anfang gibt. Und ein verherrlichtes Leben gibt, auf jeden Fall definitiv besser als in der Finsternis. Ein Leben im Licht ist besser als in der Finsternis. Amen. Mai. Okay. Ich denke, wir haben alle wichtigen Sachen für heute Abend besprochen. Also, die Auferweckung eines Einzelnen ist der Triumph eines Besonderen. Aber die Auferweckung vieler ist der Beweis, der Tod ist besiegt. Und der Tod ist das größtmögliche Problem, das ein Mensch haben kann. Wenn er zu Jesus das größtmögliche Problem gelöst hat, wird er auch alle anderen für dich lösen. Amen. Mai. Also, mit Jesus überwindest du alle Feinde, auch den Schlimmsten, auch den Tod, preis dem Herrn. Amen. Und wenn das alles für dich neu ist und du mit Jesus noch gar nicht so viel zu tun hattest bisher, aber du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Bitte einfach mit mir. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben und mach mich neu. Amen. Gottes Segen.